Schönen guten Tag, Herr Heinrichs.
Guten Tag, Herr Bollert.
Die Diskussion ist ja ziemlich verfahren und schwierig. Man kann mit der Präimplantationsdiagnostik feststellen, ob ein Embryo eine Erbkrankheit hat, so viel ist klar. Aber die Schlussfolgerungen daraus scheinen nicht so ohne weiteres auf der Hand zu liegen. Dabei gibt es die Diskussion darüber ja schon einige Jahre. Was macht das Ganze so kompliziert?
Da muss man eine ganze Reihe von Problemen unterscheiden. Eines der ganz zentralen Probleme ist ohne Zweifel, dass wenn so eine Erbkrankheit festgestellt wird, dann wird der Embryo nicht eingepflanzt und damit also verworfen, wie man sagt, also er stirbt ab. Und wenn man nun aber der Überzeugung ist, dass dem menschlichen Embryo schon gleiche oder doch sehr ähnliche Schutzrechte wie dem geborenen Menschen zukommen, dann ist das natürlich ein Problem und dann wäre natürlich so ein Verfahren hochproblematisch. Noch eine ganze Reihe von anderen Erwägungen, die auch dagegen sprechen. Zum Beispiel, dass man damit vielleicht einer Diskriminierung Vorschub leistet, dass man Paare unter sozialen Druck setzt, eine solche Diagnose durchzuführen, um bestimmte Erkrankungen zu vermeiden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gründe, die für die Präimplantationsdiagnostik sprechen. Natürlich ist ein zentrales Argument, dass man versucht, damit Leid bei Betroffenen zu vermeiden. Man möchte eventuell Rechte von Paaren damit respektieren und, was sicherlich auch ein zentrales Argument für viele ist, man möchte vielleicht einen Widerspruch lösen, der zwischen dem Verbot der Präimplantationsdiagnostik einerseits besteht, andererseits aber der Erlaubnis, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen nach einer Pränataldiagnostik, also einer Diagnostik am Fötus im Mutterleib.
Also insgesamt gibt es vielleicht zwei ganz große Fragen zu klären. Erstens, ab wann ist ein Embryo schutzwürdig, also genießt die Menschenwürde? Und zweitens, welche Krankheiten werden als ja so schwerwiegend anerkannt, um einen solchen Embryo dann eben nicht einzupflanzen?
Ja genau, das kann man so sagen. Nun ist die Frage des moralischen Status des Embryos notorisch schwierig und auch nach wie vor umstritten. Die ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass wir in bestimmten Situationen, selbst wenn wir einen hohen Schutzanspruch des Embryos einräumen, in Abwägungsproblemen drinstecken. Also auch beim Schwangerschaftsabbruch wird ja ein Fötus abgetötet. Und das heißt nicht unbedingt, dass man nicht anerkennt, dass dieser Fötus irgendwie einen Schutzanspruch hat. Aber man sagt, da gibt es halt einen Konflikt zwischen Schutzansprüchen. Fötus auf der einen Seite, die Mutter auf der anderen Seite, die man halt in eine Richtung auflöst. Und so könnte es natürlich bei der Präimplantationsdiagnostik auch sein. Das heißt, selbst wenn man einen hohen Schutzanspruch des Embryos einräumt, bedeutet das noch nicht automatisch, dass man dagegen sein muss, die PID zu erlauben. Die andere Frage ist nicht minder schwierig nach der Indikation, wenn Sie so wollen. Also aufgrund welcher Krankheiten soll denn so etwas durchgeführt werden dürfen? Da sind unterschiedliche Möglichkeiten denkbar. Entweder man definiert so eine Liste, mit gewissen Nachteilen ist dieses Vorgehen verbunden. Also man würde gewissermaßen damit schon festschreiben, was denn vielleicht nicht unwertes Leben ist, aber man würde doch eine starke Stigmatisierung damit bewirken.
Ja, und wer sollte diese Liste machen?
Naja, also da sind natürlich schon, es ist schon auch nicht ganz undenkbar, dass man so eine Liste formuliert. Also die könnte ja in einem interdisziplinären Diskurs beispielsweise zwischen Medizinern, Ethikern und auch vielleicht im Parlament oder so formuliert werden. Aber die PID muss natürlich nicht notwendigerweise mit so einer Liste operieren. Sie könnte auch mit so einer Art Generalklausel operieren, wie das auch die Pränataldiagnostik tut. Also der Paragraph 218a, Schwangerschaftsabbruch, sieht ja vor, dass die seelische Gesundheit der Mutter, also die Belastung der Mutter, das Kriterium sein soll. Das heißt, auf diese Weise könnte man so eine Liste umgehen.
Kommen wir doch mal zu der Embryo-Frage. Welche ethischen Konzepte, welche Grundvorstellungen liegen denn der Diskussion zugrunde? Welche Grundpositionen kann man denn da feststellen?
Man kann, sagen wir mal ganz grob, zwei Hauptpositionen unterscheiden. Die eine sagt, dem Embryo kommt von Beginn an der volle Würdeschutz zu, dem wir auch geborenen Menschen zusprechen. Von Beginn heißt in diesem Zusammenhang also von Befruchtung der Eizelle. Die Gegenposition ist, nein, es ist nur ein abgespeckter Würdeschutz. So, beide Positionen haben schon irgendwie gewisse Plausibilitätsargumente für sich. Das beste Argument vermutlich gegen die volle Schutzwürdigkeit von Beginn an ist, dass man keinen Zeitpunkt benennen muss, ab dem sie dazukommt. Also man muss keine Zäsur irgendwo festlegen. Man sagt einfach, sie ist von Anfang an da. Das hat den Vorteil, dass man diese Zäsur also nicht festlegen muss. Und diese Zäsur ist halt irgendwie schwer zu bestimmen. Wo, an welchem Punkt soll sie dazukommen? Da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, beispielsweise Ausbildung von Nerven oder Einnistung, weil dann keine Zwillingsbildung mehr möglich ist. Also es gibt schon Vorschläge für so eine Zäsur, ab der dann die volle Schutzwürdigkeit einsetzen würde. Das sind so die beiden Hauptpositionen. Und naja, so ganz leicht entscheidend lässt sich das nicht, welche Position eigentlich die besser begründete ist.
Aber wie kommen wir denn jetzt gesellschaftlich zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, das sind die Vor- und die Nachteile und wie verhalten wir uns sozusagen in Zukunft?
Ja, also im demokratischen Rechtsstaat muss man sich ja irgendwie auf einen Konsens einigen, der für alle irgendwie tragbar ist. Und bei diesen bioethischen Fragen ist es ja häufig so, dass es kein ganz klares richtig oder falsch gibt, sondern es ist eine Frage von Wertungen, von Tonungen ist, was man glaubt, was wichtiger in einer Abwägung ist und was weniger wichtig ist. Das hat in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass man also Lösungen versucht, die auch die Minderheitsmeinung irgendwie respektiert. Denken Sie an die Stammzelldebatte, wo man sich auf so eine Konsenslösung geeinigt hat, die sagt, wir dürfen zwar in Deutschland keine Stammzelllinien herstellen, aber wir dürfen sie importieren. Das heißt, wir geben keinen Anlass, sie zu machen, aber wenn sie da sind, dann nützen wir sie. Das mag manchen vielleicht irgendwie komisch vorkommen, aber es ist nun mal ein Konsens, in dem sich vielleicht dann doch viele wiederfinden können. Irgendwie so etwas wäre vielleicht auch mit Blick auf die Präimplantationsdiagnostik denkbar. Und naja, sonst ist es halt einfach eine Frage des demokratischen Verfahrens, worauf sich eine Mehrheit einigen kann.
Aber so ein bisschen absurd ist die Situation ja schon, weil eigentlich ist ja dieses Verfahren, die Präimplantationsdiagnostik, ja mal entwickelt worden, um eine Schwangerschaft überhaupt erst herbeizuführen. Jetzt diskutieren alle darüber, ob man das Verfahren eben auch dazu nutzen darf, ja, ich sag mal, Geburten zu selektieren.
Ja, das kann man so eigentlich nicht sagen. Also sie ist nicht entwickelt worden, um Schwangerschaften herbeizuführen. Die Präimplantationsdiagnostik zielt schon von vornherein auf eine Selektion ab. Man verwendet sie tatsächlich und insofern haben sie vielleicht doch ein Stück Recht auch dazu. In einigen Ländern ist das zumindest so, die Erfolgswahrscheinlichkeit von In-vitro-Fertilisation zu erhöhen. Also die Selektion wird verwendet, um die künstliche Befruchtung erfolgreicher zu machen. Allerdings ist, soweit ich informiert bin, nach wie vor umstritten, ob das tatsächlich so ist. Also ob die Anwendung einer PID tatsächlich dazu führt, dass die In-vitro-Fertilisation erfolgreicher ist. Man muss aber direkt dazu sagen, dass diese Debatte in Deutschland im Moment nicht geführt wird. Also auch der BGH hat in dem Urteil, auf das Sie ja eben schon hingewiesen haben, sehr deutlich gemacht, dass er also eine strikte Begrenzung der PID für angezeigt hält. Also es geht nicht um diese Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit von In-vitro-Fertilisation, sondern wirklich um die Vermeidung von schweren Erbkrankheiten.
Sagt Bernd Heinrichs, er leitet die wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften und war im Gespräch bei Detektor FM und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.